Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Knapp vor der Wahl in Wien ist es natürlich Zeit für eine Analyserunde und zu der traf ich drei gleich sehr große Kenner der Innenpolitik, echte Insider begrüßen. Das ist zum einen, ich fange mit den Damen an, Heidi Glück, ehemalige Sprecherin vom damaligen ÖVP-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, jetzt selbstständige Unternehmerin. Hallo.
Hallo.
Andererseits Ursula Stenzel, sie war einst für die FPÖ aktiv, ist jetzt nicht mehr bei der FPÖ, ist wieder unabhängig quasi, aber hält nach wie vor zur FPÖ. Hallo.
Guten Abend, ja.
Und dann haben wir natürlich Joe Kallinger, früherer SPÖ-Bundesgeschäftsführer, hat auch beim einen oder anderen Wien-Wahlkampf schon mitgemischt, ist jetzt quasi auch selbstständiger Unternehmer, aber so wie Heidi Glück nach wie vor für die eigene Partei engagiert. Das heißt, wir haben hier durchaus kritische Vertreter ihrer eigenen Parteien. So kann man das, glaube ich, bezeichnen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Ich fange in dem Fall aber mit dem Mann an, weil er ist quasi jetzt der, erstens hat er schon mehrere SPÖ-Wahlkämpfe gemanagt und kennt sich da aus und ist quasi der Vertreter der SPÖ, Joe Kallinger. Ich kann mich erinnern, bei der Wiener Landtagswahl 2015 und auch schon 2001 und eigentlich immer wieder hatte eigentlich Michael Häupl so gemacht, als gäbe es ein Duell um Wien und zwar zwischen Rot und Blau. Das gab es zwar faktisch nie wirklich, weil der Abstand war zumindest 10%, aber er war geringer als jetzt. Diesmal hat die SPÖ das bewusst ausgelassen. Ist das nur den Umfragen geschuldet gewesen, die doch einen deutlicheren Abstand sehen? Oder war das eine Strategie, die FPÖ nicht so groß werden zu lassen? Und war das die richtige Strategie?
Naja, ich glaube, man kann den Leuten ja nichts vormachen, was sie selber sehen, was nicht stattfindet. Man muss realistisch sein. Die FPÖ ist jetzt aufgrund der vielen Skandale, in die sie verwickelt war über die Jahre, bei 7% in Wien. Ja, sie werden stark zulegen. Aber ich meine, das, was der Heinz-Christian Strache damals erreicht hat, über 30%, das ist
aus dem Frisch. Das war 2015.
Ich sag. Und damals war die Situation durchaus so. Der Strache hat das ja auch bewusst gemacht, sozusagen hat das Duell um Wien ausgerufen. Und der Michael Häupl hat das angenommen, weil natürlich sozusagen die Situation, es war denkbar zumindest, das ist jetzt nicht denkbar. Also dass ÖVP und FPÖ eine gemeinsame Mehrheit in Wien finden, ist nicht denkbar. Nur dazu will ja jetzt nicht einmal mehr die ÖVP mit der Kickl-FPÖ. Ja? Also das heißt, die FPÖ hat sich selber ins Eckerl gestellt, ja? Und daher kannst du dieses Duell einfach nicht ausrufen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass wir jetzt einen sehr, aus meiner Sicht eigentlich angenehmen Wahlkampf sehen. Ich habe mir jetzt alle diese Fernsehduelle angeschaut, die sind sehr sachlich, es werden die Themen durchgefragt, man kann sich die Leute dazuschauen, können sich ein Bild machen, wer wofür steht, wer was gemacht hat, wer was vorhat. Das ist, finde ich, gar kein Nachteil.
Aber was bedeutet das für die Mobilisierung, wenn es eben, weil so ein Duell um Wien hat natürlich immer die jeweiligen Wähler, zumindest von Rot und von Blau mobilisiert, könnte sich das diesmal rächen?
Ja, ich fürchte, dass der Wahlkampf zu wenig Kampfgeist mit sich bringt, im Prinzip eigentlich von allen Akteuren, damit die Wähler auch tatsächlich spüren, dass es hier sozusagen um viel geht. Ja, wenn die Leute nicht wirklich mitkriegen, worum geht es tatsächlich in dem Wahlkampf? Und es gibt kein wirkliches Thema, um das eine harte Auseinandersetzung läuft. Es gibt viele Themen, ja, die aber nicht wirklich inhaltlich sozusagen auch ein bisschen auf emotionalisiert werden. Ich fürchte, dass da zumindest viele einfach, dass für viele der Wahlkampf eigentlich vorbeigeht, den sie gar nicht merken, außer dass man halt am Straßenrand ein paar Dreieckständer sieht, wo bei den meisten Plakaten auch nicht ganz klar ist, wer wofür da tatsächlich steht. Also diese Differenzierung auch so wirklich deutlich nicht wahrnehmbar ist. Und das ist natürlich der Punkt, wenn es kein Duell gibt, ja, dann ist das Ganze sozusagen eine sehr behäbige Geschichte aus der Sicht der Wähler. Ich würde mal sagen, wenn dann noch dazu kommt, dass das Wetter besonders schön ist, ja, haben wahrscheinlich alle Parteien eine gewisse Art von Mobilisierungsproblem. Die Frage ist, wem hilft's und wem schadet's am meisten? Also ich befürchte, dass es für die SPÖ jetzt zumindest nicht förderlich ist, so quasi diese 40%-Grenze überschreiten zu können, weil dafür eben ja, wahrscheinlich zu wenig Kampfgeist auch da sichtbar wird, auch vom Bürgermeister selber, was mich ein bisschen wundert, dass er nicht sozusagen stärker im Ring zeigt, dass er quasi der Herr im Ring ist. Er hat ja auch mit großem Abstand sozusagen jetzt der was jetzt die Spitzenposition betrifft, wenig Konkurrenz in dem Sinn. Ja. Die ÖVP sieht sich sicher, also der Karl Mara sieht sich sicher als der Herausforderer.
Zur ÖVP kommen wir dann.
Okay, gut.
Wir dann noch, bleiben wir bei dieser ersten Runde auch in der Mobilisierung. Und in dem Fall gibt es ja auch manche, die sagen, also der Joe Kallina hat das angesprochen, die FPÖ kommt von 7%. Laut allen Umfragen wird sie sich wahrscheinlich verdreifachen. Sie hatte bei der Nationalratswahl in Wien 21%. Es ist jetzt halt nur noch die Frage, liegt sie klar drüber? Was ist da Ihre Einschätzung, auch was die Mobilisierung der FPÖ-Wähler angeht?
Also nach meinem Dafürhalten hat mal die Wahl unter anderen Voraussetzungen zu diesem Termin findet sie statt. Weil Bürgermeister Ludwig hat sich gedacht, er wird der große Anti-Kickl sein als Wiener Bürgermeister und hat eigentlich damit gerechnet, unter Umständen, falls es zu einer Koalition kommen sollte, doch mit Kickl als Kanzler und nicht zu einer solchen Durchhaltekoalition im Dreierpack sozusagen, wo man einfach die Sache mit der FPÖ aussitzen will, hätte er natürlich viel dramatischer starten können. Ihm ist sozusagen der Gegner mehr oder minder abhanden gekommen. Ich glaube nur eines, er ist bewusst natürlich, spielt er es herunter und jeder sagt, es geht eh um nichts. Nein, es geht natürlich um sehr viel und der einzige Herausforderer, den es eigentlich für ihn gibt, auch wenn man sagt, man ruft kein Duell aus in dem Sinn, wie das damals unter Strache und Häupl war, ja, er ist Dominik Knepp der Herausforderer geworden, weil er die heikelsten Themen sehr offensiv anspricht. Das ist also die Mindestsicherung, die 700 Millionen, die man eigentlich besser verteilen könnte. Das ist die Bildungsmisere, das ist die Gesundheitsmisere, das ist die Wohnungsmisere, das ist vor allem die wilde Migration und das Anlocken von Migranten durch eben eine sehr große Goodies-Politik im sozialen Bereich. Und da hat er die Wunden drauf. Und man darf nicht vergessen, wo ist Knepp am präsentesten? Nicht in den Innergürtelbezirken unbedingt, sondern er ist es in den Außergürtelbezirken. Und hier findet das eigentliche Match statt.
Am heutigen Donnerstag,
glaube ich, sehr interessant.
Im Innergürtel, weil da fand die Wahlkampfabschlusskundgebung der FPÖ im Stephansplatz und mehr Innergürtel.
Ja, aber das
geht
ist,
gar nicht
das
mehr,
ist, ich sag's nur dazu. Aber der Wahlkampf als solche geht um die Massenbezirke, weil hier auch natürlich eine große Unzufriedenheit in ehemaligen sozialdemokratischen Hochburgen herrscht. Weil dort merkt man natürlich, ich sag's einmal plakativ, weil ich auch viel herumkomme, findet eine wirkliche Umschichtung und eine Auswechslung, wenn man so will, der Bevölkerung statt. Sie merken hier die Zuwanderung mit all ihren Folgen, kulturell, zivilisatorisch und sicherheitspolitisch.
Jetzt müssen wir auch, Joe Kallina, wir sehen die Ursula Stenzel als Vertreterin, als Indirekte der FPÖ, das ist natürlich das Hauptthema der FPÖ. Zuwanderung, Integration. Es gibt in Wien natürlich auch bei vielen ein Unsicherheitsgefühl. Wie stark, ihr messt das ja auch in Umfragen, jetzt jenseits von den einzelnen Parteien, wie stark dominiert denn dieses Thema derzeit?
Naja, es ist ein wichtiges Thema von mehreren. Die ganze Frage der Zuwanderung ist ein Thema, die ganze Frage der Gesundheitsvorsorge ist ein Thema. Die Frage der Teuerung ist natürlich nach wie vor ein Thema, verbunden oder auch getrennt mit dem Thema Wohnungen. Also das sind sozusagen die Themen, wenn man die Leute fragt, was soll die Regierung oder was soll die Politik machen, das sind die Felder logischerweise. Was die Zuwanderung betrifft, ich muss sagen, ich bin bedauerlicherweise alt genug. Ich kann mich erinnern, das hat schon gegeben, wie die Kroaten und die Serben nach Wien gekommen sind. Da haben wir eine Kampagne gemacht für die Älteren unter Ihnen, bei den Zuschauern. Ich kann mich vielleicht erinnern, der Kolaritsch und so weiter, weil das hat es immer gegeben. Also
das war aber unterm Kreisky, oder?
Ich weiß es nicht mehr, aber ich war noch jung, also es muss irgendwie in die 70er Jahre gewesen sein, glaube ich. Ja.
Gegeben hat es das schon, nur unter völlig anderen Voraussetzungen. Und wie gesagt,
das Thema gibt es immer. Dass sich die Kroaten, die Serben, dann die Türken wunderbar integriert haben, dass die teilweise selber jetzt auch, merkt man ja, abwehrende Stimmungen gegen die Neuzuwanderer haben.
Behauptet zum Beispiel die FPÖ immer, dass das schon Wähler seien, die sie wählen würden.
Naja, das ist ja irgendwie das Lustige, die FPÖ wirft es der SPÖ vor, aber der Dominik Knepp setzt sich selber mit den, welche immer Communities zum Fastenbrechen, zum muslimischen, gut, finde das ja gut, weil wir werden ja, ich muss mal ganz nüchtern sein, diese Leute werden wir ja alle brauchen, die brauchen wir für den Arbeitsmarkt, die müssen wir nur gut ausbilden, das ist ein wesentlicher Punkt, das ist auch ein Thema übrigens, die Bildung, ja? Also das ist ja alles sozusagen. Und da gibt es halt welche, die schwimmen seit urdenklichen Zeiten auf diesem Thema. Ich kann mich ein bisschen erinnern, die 700 Millionen, die Frau Stenzel ansprechen, ich kann mich erinnern an einen Wahlkampf, den habe ich gemacht, der war, glaube ich, 2006. Da haben wir die Millionen, die wir durch die Eurofighter eingespart haben, auch circa fünfmal ausgegeben. Ja. Der Dominik Knepp gibt jetzt die Millionen auch für alles mindestens fünfmal aus. Ja. Ich glaube, das verstehen die Leute. Man muss sozusagen sich um die da kümmern. Man kann die nicht auf der Straße lassen, sondern heißt ein richtiges Kriminalitätsproblem, wenn du dich um die Leute gar nicht kümmerst, wenn du keine Sozialleistung hättest. Also ich glaube, und der Wiener, wie gesagt, der Wiener tut immer granteln, wie es so schön heißt, der tut ein bisschen motschkern, ja. Aber letztendlich, das sehen wir auch aus den ganzen Schulen, sind die Leute mit Wien total, also sehr, sehr zufrieden. Die Lebensqualität ist gut, die Leute leben gern, auch in den großen Bezirken zum Beispiel. Sehr erstaunlich, wie für mich war, ich bin ja Westler, also ich sage jetzt Transdanubien zum Beispiel, ja, aber die Leute, die da im 21., 22. leben, haben eine extrem hohe Wohnzufriedenheit. Es ist grün, es ist offen, also da.
Ja, also solange sie sich die Wohnungen leisten können, auch im Gemeindebau, wurde alles teurer. Die Tarife wurden viel teurer. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir diesen Wahlkampf in einer wirtschaftlich sehr heiklen Situation zu bewältigen haben.
Nicht? Die Heidi Glück kurz dran, weil wir haben natürlich dieses Thema Integration, Zuwanderung, Asyl. Wir sehen es ja auch hier, wird sehr, sehr stark von der FPÖ natürlich gemacht, ist ihr ureigenes Thema seit Jahrzehnten. Trotzdem hat man den Eindruck, dass die Wiener ÖVP auch kein anderes Thema hat. Also man hört nichts von Gesundheit, von Wohnen, von Sonstiges, aber ganz, ganz viel über die FPÖ-Themen. Ja. Wie weise ist das?
Ja, ich bin da auch sehr skeptisch, wenn die ÖVP sozusagen als die Sicherheitspartei mit der FPÖ konkurrieren will, weil man auch merkt, dass sie sich da nicht ganz so leicht tut. Auf der einen Seite, sage ich jetzt mal, hat sie eine gewisse Glaubwürdigkeit durch ihren Spitzenkandidaten, der ja selber sozusagen der Vizepolizeipräsident in Wien war, dem man, glaube ich, schon durchaus abnimmt, dass er sich auskennt im Sicherheitsbereich. Aber ich glaube auch, wenn man die Leute fragt, wen würden sie als Sicherheitspartei sozusagen definieren, dann schätze ich, dass die meisten dann doch irgendwo FPÖ sagen werden. Und ich bin eigentlich ein bisschen erstaunt darüber, dass zum Beispiel eben das Thema Bildung, auch ein bisschen das Thema Verkehr, ich meine jetzt nicht diese komische Kampagne mit Lobautunnel, ist natürlich könnte ein größeres Thema sein, nämlich von Seiten der ÖVP her, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht so ganz stimmig, aber es ist natürlich eine schwierige Position. Auf der einen Seite versucht die ÖVP so quasi als Herausfordererpartei aufzuzeigen, wo sind die Schwachstellen in der Stadt. Auf der anderen Seite sagt sie aber auch sehr deutlich, dass sie eigentlich mitregieren will. Und das ist so eine gewisse Zwitterstellung. Ja? Also wenn ich jetzt zu böse bin gegenüber dem Bürgermeister und der SPÖ, mache ich mich nicht sehr als nächster Partner beliebt. Und es ist ja auch nicht sicher, ja, ob der Bürgermeister so eindeutig eine Präferenz für die ÖVP hat als nächsten Partner. Also Partnerschaften muss man sich auch erarbeiten.
Dazu kommen wir noch.
Aber es ist eine Zwitterstellung, die der ÖVP im Wahlkampf jetzt eine gewisse, sage ich jetzt einmal, Rolle gibt, wo man nicht ganz genau weiß, wo steht sie jetzt eigentlich. Mhm. Ja.
Darf ich nur zu dem ein Wort sagen? Ein bisschen polemisch jetzt natürlich, aber auch wahrheitsgemäß. Die ÖVP hat es natürlich insofern schwer, weil die ÖVP wäre eigentlich eine, so behauptet sie, eine Wirtschaftspartei. Aber natürlich kann die ÖVP nach dem Debakel, was sie jetzt in der Bundesregierung hinterlassen hat, wo Österreich das einzige entwickelte Land ist, das sozusagen ein Minuswachstum hat, wo wir die größten Schulden haben, sozusagen auf das können sie nicht setzen. Da lachen sich die Leute ja schief an. Die ÖVP in Wien jetzt kommt und sagt, wir sind die Wirtschaftspartei, wir schauen in Wien aufs Geld. Das heißt, da fehlt ihnen das eigentliche Thema, mit dem sie sich profilieren könnten und wahrscheinlich auch als Regierungspartner. Und deswegen tun sie die halt schwer und rittern da jetzt als Schmiedl gegen den Schmied.
Ja. Und das macht natürlich der Bürgermeister sehr klug, indem er, wenn das die Budgetmisere, die ja auch in Wien evident ist, angesprochen wird, er immer sagt, das ist die Schuld des Bundes und damit natürlich indirekt die ÖVP natürlich sozusagen dafür verantwortlich macht.
Man muss auch eines wissen, und ich habe den Herrn Mara kenne ich seit vielen, vielen Jahren. Ja. Noch als Journalistin habe ich ihn immer zugezogen, wenn es um Sicherheits- und kriminelle Fragen ging und so weiter. Er war eigentlich der Notnagel für die Führung der Wiener ÖVP. Ja, das muss man wissen. Die Wiener ÖVP hat immer geschwächelt und er ist reingesprungen in ein Vakuum. Sicherlich nicht mit der Vorstellung, so lange durchhalten zu müssen, wie er halten muss. Ja. Und hat dadurch natürlich einen viel schwereren Stand. Mhm. Und jetzt kommt noch dazu die Gesamtkonstellation, die ÖVP also in einen Abwärtssog zieht, von dem er ja auch nicht einfach sich befreien kann. Und das ist das eine, das muss man mal wissen. Und er kann ja keine Wunder wirken. Und das Furchtbare für die ÖVP ist, dass er natürlich versucht, durch die Imitation der FPÖ hier ein paar Wähler der FPÖ abzuluxen. Aber wie gesagt, man nimmt es ihm nicht mehr ab. Und hier machen sich also viele Faktoren bemerkbar, vor allem eine grundsätzliche Schwäche der ÖVP, die im Bund beginnt und sich natürlich in Wien, im Land und in der Stadt fortsetzt.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir weiter, auf welche Prozentsätze die Parteien kommen könnten und wie es dann eigentlich nach der Wahl weitergehen könnte, weitergehen soll. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserer Analyserunde vor der Wienwahl und ich darf noch einmal Ursula Stenzel, Heidi Glück und Joe Kallinger begrüßen. Schönen guten Abend. Gut. Und wir haben ja schon ein bisschen über SPÖ, ÖVP und FPÖ geredet. Jetzt würde ich gerne noch zu den Grünen kommen, weil die hat man ein bisschen unterschätzt. Am Anfang des Wahlkampfs, es hat auch geheißen, dass die SPÖ nicht nur den Faktor damals Kickl beim Neuwahltermin im Kopf hatte, sondern durchaus auch ein Unsicherheitsgefühl bei den Grünen. Die scheinen sich in diesem Wahlkampf mit ihrer Kandidatin Büringer ziemlich gefangen haben, also wiedergefunden zu haben. Kann das der SPÖ schaden?
Ich teile diese Analyse nicht. Also die Umfragen, die ich kenne, sagen den Grünen eine mehr oder weniger deutliche Niederlage voraus, dass sie verlieren von dem letzten
Prozess. Von 14,5 auf
die sie hatten. 10, 11, 12, so in die Richtung. Ja.
Also nach wie vor so weit unten.
Naja, also ich meine, man braucht ja nur schauen in die gesammelten Umfragen. Das wird sich wohl in dem Bild. Liegt ein bisschen daran, dass sich die viel zu lange Zeit gelassen haben, sozusagen sich neu aufzustellen, spitzenkandidatenmäßig zu suchen, lang mit zwei gearbeitet haben, eigentlich nicht wirklich sich selber neu finden müssen. Auf der Bundesebene jetzt dabei sind, sich neu zu finden, auch da ist ein Wechsel im Gang. Also da ist ein bisschen zu viel Zeit verstrichen, sich zu positionieren. Und dann kommt dazu, dass natürlich die Grünen merklich, mir tut das persönlich nicht weh, aber mit einer angezogenen Handbremse fahren, weil man ja bei
die wollen auch gern mitregieren.
Verfolgt sozusagen, dass sozusagen um den Bürgermeister Buhl, daher will man ihn nicht so stark angreifen. Ja? Also das ist auch ein bisschen problematisch, weil sie haben gemerkt, wie die Frau Hebein dem Michael Ludwig so wahnsinnig auf die Nerven gegangen ist, verständlicherweise, hat er dann gesagt, Schluss mit Lustig, und hat die Neos als Koalitionspartner genommen. Also es wird einen, ja, aber sie werden nicht dramatisch verlieren, aber so wie man jetzt, Sie haben es, glaube ich, Frau Stenzel.
Ja. Also Sie werden. Naja, von 12,3 laut dieser APA-Durchschnittsumfrage dürften Sie 2,5% verlieren. Liste. Also das ist also nicht, weiß Gott, wie aufregend, was das Ergebnis, nicht? Trotzdem muss man sagen, im Gegensatz zu den Kogler-Politik und zur Habeck-Politik und so weiter und in der EU, wo sie also die Klimawende und eigentlich unterstützt haben, auch alle, die da sich ankleben lassen auf der Straße, zwar ein bisschen mit Distanz, aber man hat ja auch nicht wirklich was dagegen gehabt. Die Frau Gewessler musste jetzt natürlich das Handtuch werfen und darf die Grünen also zu nächsten bundesweiten Erfolgen führen oder auch nicht. Ja. Aber die jetzige Kandidatin in Wien versucht natürlich, diese Grünbotschaft in Watte zu packen. Und ich habe mir wirklich, ich kriege als normale Bürgerin alle Parteiprogramme zugeschickt, weil ich offenbar in der Listen bin, der Verteilung. Ja. Und das ist sehr lustig, wenn man das grüne Parteiprogramm liest. Ja. Da sieht man, erstens war sie sie war die Generalsekretärin, glaube ich, oder Leiterin der Armutskonferenz, die Grünkandidatin. Mhm. Also sie hat schon eine sehr starke, hier soziale, harte Botschaft mit gleichen Chancen, Bildung, mehr oder minder Bildung für jedermann, für jedes Kind, wofür ich auch bin, aber im Sinne von einer Nivellierung, ja, und so weiter. Und dann natürlich, also diese Grünbotschaften, schauen Sie sich die schöne Zukunft an. Überall grüne Bäume in Wien. Und man kann ja den Wienfluss begrünen und renaturieren und so weiter. Und ich halte das wirklich für eine ein bisschen verlogene Strategie, um hier wettzumachen, was sie unter der Politik der Grünen, ob es in Europa ist, Habeck oder hier in Wien, gut, verloren haben.
Aber kommen wir zu Wien zurück. Es sind ja nicht nur die Grünen, die ein bisschen zittern müssen in so einer Wahl, es sind auch die Neos. Die wollen ebenso wie die schon zwei anderen genannten Parteien, Grün und ÖVP, natürlich auch wieder regieren, merkt man auch in diesem Wahlkampf, haben auch das Pech gehabt, dass ihr eigentlicher Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr ihnen abhanden gekommen ist, weil der jetzt Bildungsminister im Bund wurde. Da gibt es ja eigentlich auch einen Austausch, einerseits zwischen Rot und Pink, aber auch zwischen ÖVP und Neos. Wie schätzen Sie die Chancen der Neos ein jetzt?
Ja, ich denke, die Chancen an sich der Neos sind nicht so schlecht. Allerdings nicht wegen der beiden, muss man ja fast sagen, Spitzenkandidatinnen, ja, sondern eigentlich eher, weil die Beate Meindl-Reisinger und der Herr Wiederkehr in der Regierung eigentlich eine ganz gute Performance abgeben. Und das ist eigentlich das, was man von den Neos in Wahrheit jetzt so im Wien-Wahlkampf mehr wahrnimmt als die beiden Spitzenkandidaten selber. Natürlich, sie tun sich ein bisschen schwer, weil die Kritik sozusagen, dass jetzt nicht genügend Deutsch in den Schulen oder im Kindergarten schon gelehrt wurde etc., also das, was sich da in den Volksschulen abspielt, nämlich mit der hohen Ausländerquote und eben dieser mangelnder Deutschsprache, das ist natürlich jetzt für jemanden, der erst mehr oder weniger in das Thema mit einsteigt, ja, schwer zu erklären, was die jetzt alles hätten besser machen können. Aber ich glaube, jetzt fehlt einfach der Bekanntheitsgrad. Ja. Also ich würde mal einschätzen, wenn die wer die Neos wählt, wählt nicht eine der beiden Spitzenkandidatinnen, sondern sie wählen die Neos, weil sie der Beate Meindl-Reisinger zutrauen, dass sie eine gute Performance, dass das vielleicht auch auf Wien ausstrahlt und vielleicht doch das eine oder andere, was dem Herrn Wiederkehr in Wien durchaus gelungen ist. Aber in Summe habe ich auch den Eindruck, dass der Bürgermeister Ludwig mit den Neos eigentlich einen sehr bequemen und angenehmen Partner gehabt hat. Und für ihn stellt sich sicher die Frage, warum soll er einen Wechsel machen, wenn es mit den Neos eigentlich gut ausgehen würde.
Ne? Ja. Ja.
Das ist nämlich die große Frage, weil er macht eigentlich kein großes Hehl daraus, der Michael Ludwig, dass die Neos nach wie vor sein Favorit wären, wenn es sich ausginge. Die Frage ist, es sind jetzt die letzten 10 Tage unterschiedliche Gerüchte und Umfragen lanciert worden, dass alles viel knapper würde, dass die SPÖ nachgeben würde, dass sie unter, ursprünglich hat es geheißen, vielleicht schafft sie rund 40, dann hat es geheißen 39, dann hat es geheißen 38, jetzt sind wir schon bei 37. Es gibt Blaue, die sagen überhaupt nur 35%. Joe Kalliner, was ist da realistisch als jemand, der mit Umfragen zu tun hat?
Ich glaube, eigentlich die spannende Frage jetzt in diesen letzten Tagen bis zum Wahlsonntag ist ja eigentlich die, nennen wir nicht die Frage, ob die SPÖ Nummer 1 bleibt. Klar,
das steht außer Streit.
Die eine Frage ist sozusagen, wie viel kann der Michael Ludwig von der Position, die er als Bürgermeister hat, sozusagen übertragen, Schwung auf die SPÖ bringen, dass man sagt, ich wähle die Merit Milja und erwartet ja auch, dass Michael Ludwig Bürgermeister bleibt. Also wie viel kann er da sozusagen rüber switchen? Deswegen macht die SPÖ zu Recht sozusagen die Geschichte, wer den Ludwig will, muss die SPÖ wählen. Die Neos machen das auch nicht ungeschickt. Das ist zwar ein bisschen ein kurioses Plakat, aber die wissen natürlich, dass sie eigentlich als Regierungspartner recht beliebt sind bei vielen Wählern, weil sie freundlich sind, weil sie vom Ton her moderat sind und schreiben deswegen aufs Plakat, na, wer soll mit der SPÖ regieren, weil sie wissen, dass diese Wähler, die da oszillieren im Neo-Grün-Bereich, sozusagen, das gefällt ihnen. Ja? Also schreiben das auch drauf. Ja? Das ist ein ganz interessantes Finale, aber die wirklich spannende Frage wird die SPÖ im Schlepptau von Michael Ludwig so stark, dass sie mit einer Partei.
Also sprich mit den Neos also noch einmal oder braucht sie eine Dreierkoalition?
Ich habe den Ludwig zuletzt gehört, er hat sich das wirklich offen gelassen und gesagt, schauen Sie, ich habe schon mit der ÖVP, er war ja lange Stadtrat, vorher mit der ÖVP eine Koalition gehabt, mit den Grünen eine Koalition gehabt, mit den Neos, legen wir da nicht fest. Und es wird wohl auch davon abhängen, wer von den drei kleineren wird sozusagen genügend Schwungmasse zustande bringen, dass er dann mit einer SPÖ um die 38, 39, 40% genug Mandate einfach hat.
Ist 38 für Sie die Unterkante?
Also die Umfragen, die ich kenne, und wie gesagt, auch da gibt es ja so eine Sammlung, die alle diese Institute, wo ich ja ehrlich sagen muss, da sind ja manche, also so wie wir, seriös und manche würde ich sozusagen eher nicht kaufen. Ja. Ich habe ja nur kleine Online für die Medienspielereien gemacht. Aber die Mischung, die richten sich natürlich dann auch wieder nach den Seriösen, die seltsamen. Und unter 38 habe ich eigentlich noch keine Umfrage gesehen. Und man muss ja sagen, es ist ja der Schwung da, wie gesagt. Also für den Michael Ludwig ist der Schwung da. Und dass der Wahlkampf nicht polarisiert, glaube ich, hilft auch dem Einser.
Mhm. Ja. Wer definitiv keinen Schwung hat, ist die ÖVP, das kann man klar sagen. Die SPÖ dürfte ein bisschen verlieren, so oder so. Die haben das letzte Mal 42% gehabt. Also man weiß nicht genau, wie viel sie verlieren, aber die dürften verlieren. Bei der ÖVP gehen eigentlich alle Umfragen davon aus, dass sie erheblich verlieren wird. Die lagen 2020 andere Prämisse, damals noch ein beliebter Sebastian Kurz, Bundesparteiobmann, bei, glaube ich, rund 20% oder über 20% waren das sogar. Und jetzt müssen sie je nach Umfrage froh sein, wenn sie die Zweistelligkeit haben. Werden die die Zweistelligkeit schaffen mit Stammwählern?
Ja, ich sage jetzt mal, ich wünsche es jedenfalls den Funktionären, die jetzt sich da jeden Tag auf die Straße stellen und dafür kämpfen und dafür rittern, dass sie zumindest einmal zweistellig bleiben. Alles andere wär wirklich ein großes Desaster. Ja? Weil natürlich schon das Ergebnis für Wien natürlich letztlich dann auch für die nächste Wahl, nämlich auch die Bundeswahl, relevant ist. Also Wien ist ja kein kleines Bundesland. Ja? Und wen da sozusagen die Stimmen für die ÖVP dann auch noch fehlen, ja, weil sie einfach weg sind, weil sie kein Vertrauen in die Partei haben, dann ist das natürlich schon eine starke Vorgabe. Und das würde natürlich auch bedeuten, dass sich die ÖVP Wien komplett neu aufstellen muss. Also insofern bedauere ich es ein bisschen. Und insofern, ich sehe aber auch bei der SPÖ keinen wirklichen Schwung. Ich sehe eigentlich bei keiner Partei einen besonderen Schwung in diesem Wahlkampf.
Der NEP hat doch einen sehr guten Wahlkampf geführt.
Aber der Herr also, NEP ist doch, wenn ich jetzt vergleiche, was die Erwartungshaltungen an die FPÖ sind, an den Herrn Kickl waren, dann ist der Herr NEP wirklich eine blasse Blaufigur.
Das möchte man gern, aber jeder muss zugeben, dass er sich im Wahlkampf hervorragend thematisch positioniert hat. Und auch, was Performance
thematisch
betrifft.
Thematisch positioniert heißt was? Er sagt, alles ist schlecht in Wien.
Nein,
ja. Hat alle er müssen sich fürchten, alles nein, ist furchtbar. Das ist keine Lösungsvorschläge.
Verehrte Heidi Glück, ich meine, dass natürlich auf Herrn Mara kein Stocker-Effekt zurückfällt, ist natürlich auch zu sehen. Weil immerhin stellt die ÖVP durch ein gut günstiges politisches Geschick jetzt den Bundeskanzler. Und eigentlich nutzt das der ÖVP Wien auch nichts. Und ich erinnere mich, wie ich noch da war, hat der Ferry Mayer, mal Generalsekretär, langjähriger, der Raiffeisen, gesagt, wie Hände falten, Goschen halten. Und so ähnlich kommt es mir heute auch vor. Man ist also mit Mara, hat man einen Notnagel gefunden, der die Kot schlucken muss. Und was die angebliche Beliebtheit von den Neos betrifft. Also so gut färbt das die Performance von der Frau Meindl-Reisinger im Bund auch nicht ab. Weil natürlich jeder bemerkt, der das beobachtet, dass sie diese Position ausnützt für parteipolitische Gründe. Sie sucht jeden Moment irgendeinen Anlass, sich zu Wort zu melden, egal was es ist. Man muss sich fragen, ist sie mehr Parteichefin oder ist sie mehr Außenministerin? Und das außenpolitische Konzept samt ihrer NATO-Befürwortung kann man sehr wohl in Frage stellen. Also ich sehe auch nicht, dass das so gut wirkt. Irgendwie oszillieren die heute herum um 9,2 oder so ähnlich laut APA, dieser Durchschnittsumfrage. Und das ist ein bisschen eine Steigerung, aber bitte, das ist nicht die Welt. Also ich würde
Sagen Sie uns nur Ihren Tipp, wie stark wird denn die FPÖ werden? Weil die Heidi Glück ist ja der Meinung, also, so richtigen Schwung gibt es nicht. Bei der Nationalratswahl hatte die FPÖ 21% in Wien. Wie viel wird sie denn drüber liegen?
Also, ich schaue nicht in die Glaskugel, ja. Aber unter Umständen kann sie mehr erreichen, als manche Umfragen ahnen lassen. Weil ganz einfach auch der Zulauf sehr stark ist, den sie hat. Und das ist ja nicht nur geschuldet, dass sie von so einem niedrigen Niveau ausgeht, sondern das muss man dem NEP wirklich und seinen Beratern und Coaches und allen zugutehalten. Sie haben einen sehr guten Wahlkampf geführt. Und zwar wirklich gesteigert und nicht mit Schaum vor Mund und sich wirklich auch befasst mit den Themen und mit den sozialen Herausforderungen, die es da gibt, durchaus differenziert umgegangen. Und wenn man zum Schluss gesagt hat, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, wir können beides, Opposition, aber wir können auch regieren, weil wir sehen, dass wir eine Regierung sind in der Steiermark und heute woanders wieder in der Opposition und in Niederösterreich. Also die FPÖ kann beides, sie kann auch in Wien beides, wenn man sie ließe. Aber diese Ausgrenzung lässt sie heute nicht. Und vielleicht wäre es in manchen Fällen ganz gescheit, nicht? Aber diese Abgrenzung auch der ÖVP, in die sie sich da hineingeritten hat,
eine ÖVP-FPÖ-Mehrheit in Wien
Es nutzt aber der SPÖ auch nicht sonderlich. Der Herr Ludwig ist natürlich sehr ruhend in sich selbst. Ja? Also man kann sagen, das ist, weil er eben den Bürgermeisterbonus hat und er ist ein fleißiger, ein guter Arbeiter, er kennt die Materie, er liest die Akten, er ist nicht der Kutscher, der also mit Moms herumspült und so weiter. Ich habe beide erlebt, nicht wahr? Und das schätzt man schon. Kann man aber auch als eine gewisse Art Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit deuten. Ich habe bei vielen Diskussionen den Eindruck gehabt, wenn es wirklich, also was geht, ja, Pensionen, Gemeindebauten, soziale Differenzen innerhalb der Gemeindebauten, Gesundheit, er sitzt da, als ob es ihm nichts anginge. Ich nenne ihn den Teflonmann. Und ob das reicht, dass er genug Stimmen hat, dass er vielleicht nur mit einer Partei koaliert und dann fragt man sich eben, mit welcher, das hängt davon ab, wie stark oder schwach die anderen sind, nicht wahr? Dann muss man schon sagen, ja, also ich wäre da nicht so gelassen an seiner Stelle. Und vor allem die große Welle der Belastungen kommt ja erst auf Wien zu. Das ist das einzig Gute an dem Timing. Sie halten ja nur alle zurück, wie sie die Schulden wieder eintreiben werden und so weiter.
Jetzt,
nicht?
Ja. Jetzt kommen wir zu einer Schlussrunde und wie wird es nach der Wahl weitergehen? Jetzt, wir wissen natürlich, es ist noch offen, ob sich nur eine Dreierkoalition ausgeht, wie es im Bund der Fall ist, oder ob am Ende die SPÖ doch zwischen mehreren Koalitionspartnern aussuchen kann und sich dann wahrscheinlich den günstigsten nehmen wird. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass, wenn er zufrieden ist mit der rot-pinken Koalition, dass er auf eine andere Koalition setzt?
Naja, also ich würde sagen, Wien hat eine herausgehobene Position in Österreich. Es ist insgesamt sozusagen in den Städten anders als am Land. Da muss man sagen, ist die ÖVP überall schwächer. Auch die FPÖ übrigens in den Städten, Graz, Linz zum Beispiel, Wien besonders. Das liegt daran, dass du halt in den Städten ein anderes Publikum hast, dass du hier Universitäten hast, dass du sozusagen gehobene Dienstleistungen hast. Also an dem liegt es soziologisch, dass die Gemengelage in den Städten anders ist und in Wien ganz besonders anders.
Ist international übrigens auch der Fall.
Genau.
Wurscht, ob in Frankreich, also in Deutschland.
Und daher gibt es sozusagen diese Frage der Regierungszusammenarbeit mit der FPÖ nicht. In Österreich sind wir in der kuriosen Lage, dass durch die Festlegung der SPÖ von vor 30 Jahren nie mit der FPÖ die ÖVP in der Regierung trotz dieser meiner Meinung nach katastrophalen Leistungen pragmatisiert ist. Ja. Die kann sich immer aussuchen. Und hätten ja mein Haar mit der FPÖ die Koalition gemacht, dann ist es an dem Herbert Kickl und seinem Maximalismus gescheitert. Aber die ÖVP hat sofort umgedreht und hat gesagt, also die haben zweimal umgedreht. Aber die Situation haben wir ja in Wien nicht. Ich sage zum Glück, ja, weil ich gefunden habe, dass der Wahlkampf der FPÖ sehr monothematisch ist, dass der eigentlich immer nur 700 Millionen nennt.
Da würde ich gern kurz nachhaken. War das nicht das Glück der SPÖ? Weil wenn man sich anschaut, dass für sehr viele ist natürlich die Teuerung noch ein Thema, ist natürlich das leistbare Wohnen ein Thema. Ja, und auch wenn 62% im sozialen Wohnbau leben, heißt das, dass 38% auch in Wien es nicht tun. Wenn das eine Partei gut besetzt hätte, ich sage jetzt Stichwort Salzburg, hätte das für die SPÖ gefährlich werden können, oder? Gefährlicher, also nicht, dass sie Platz 1 verlieren, aber dass sie mehr Prozentpunkte verlieren.
Ja, wobei, wie gesagt, wenn Sie da auf die Kommunisten ansprechen, die sind in Wien halt historisch bekannter als in der jungen Universitätsstadt Salzburg. In Wien haben doch viele Leute eine Erfahrung mit den Kommunisten, mit den Stalinisten, mit diesen Typen gemacht.
Und hier gibt es auch keinen populären Kandidaten wie in Salzburg.
Und die haben natürlich auch,
aber es hätten ja auch die Grünen oder andere sich auf die Firma setzen können.
Aber was ich sagen wollte, ist jetzt im Wahlkampf klar, dass das ein Thema ist, aber man muss sagen, trotzdem, die Leute sind dort sehr zufrieden. Sie spüren, dass sie sozusagen in Wien wohnen, wahnsinnig viele Leute im Gemeindebau oder im geförderten Wohnbau, das heißt, ich glaube, an die 2/3. Und die spüren, die wissen dass sie sozusagen trotzdem im Verhältnis zum Marktpreis im privaten Sektor günstig wohnen. Ja. Jetzt, was günstig ist, ist natürlich sehr individuell. Ja. Aber die spüren das schon auch. Es ist schwer hineinzublasen, weil man ja man lebt ja in einer Welt des Wettbewerbs und der internationalen Verflechtung. Also das heißt, die Leute wissen schon auch in Wien, was sie an den Roten haben. Das ist ja sozusagen das Ergebnis dieser vielen Jahre, dass man sagt, wir machen das eigentlich ganz ordentlich. Ja. So. Und das ist ja doch eine ganz gute Geschichte. Und wie es weitergeht, traue ich mir nicht sagen. Ich glaube, es hängt wirklich davon ab. Erstens Wahlergebnis, zweitens sozusagen, mit wem gibt es eine Mehrheit. Und dann kann der Michael Ludwig tatsächlich mit den einzelnen Leuten, mit den Neos, mit der ÖVP, mit den Grünen auch in Gespräche treten. Und dann ausloten, sozusagen, wo gibt es die meisten Überschneidungen. Weil es gibt ja, man darf nicht vergessen, auch mit den Grünen sehr viele Punkte, die SPÖ trennen. Mhm. Auch mit der ÖVP natürlich. Ja. So, also das heißt, und wenn du in dieser relativ komfortablen Lage bist, ist das Verhandeln natürlich auch viel einfacher. Ja.
Mhm. Heidi Glück, auch da die Frage, wie es weitergeht. Die ÖVP will natürlich regieren. Sehr viele gehen davon aus, dass, wenn die Verluste so stark sind, es da natürlich auch eine Änderung an der Spitze der ÖVP geben wird. Wird sie da versuchen, ein Angebot, ein personelles auch an die SPÖ zu machen? Und dieses angesprochene Stadt-Land-Gefüge, kriegt die ÖVP nicht langfristig ein Problem, wenn sie so eine Schwäche in den Städten hat?
Ja, absolut. Ich meine, das war ja vor sehr vielen Jahren auch Wolfgang Schüssel, der schon damals gesagt hat, wie wichtig die Städte ist. Und die ÖVP müsste eigentlich die Städte erobern, weil das Land sozusagen hat die ÖVP zumindest zur damaligen Zeit ohnehin quasi mehr oder weniger auf ihrer Seite gehabt. Aber ich sage, der Michael Ludwig hat wahrscheinlich das Glück, dass die ÖVP mit dem Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck im Wirtschaftsbereich sozusagen ohnehin einen kongenialen Partner hat. Die beiden schon seit Nettig-Zeiten, ja, die bringen auch gemeinsam was weiter. Also insofern so quasi wird die ÖVP, was das betrifft, weiterhin vermutlich auch als Partner im Wirtschaftsbereich geben. Und deswegen finde ich es eigentlich auch ein bisschen schade, dass die ÖVP nicht diesen Schwerpunkt viel stärker besetzt hätte, weil sie dort sehr glaubwürdig ist, weil sie dort auch sehr viel nachweisen kann und das Thema Wirtschaft halt auch gerade in so unsicheren Zeiten ein sehr wesentliches und eigentlich sonst von keiner Partei so wirklich abgebildet wird. Ja? Aber man wird sehen, wie es ausgeht und ich kann es nochmal wiederholen, also ich glaube, dass es da insgesamt der Stadt gut tun würde, ja, wenn sie die ÖVP als Partner hätte, weil sie diesen Wirtschaftsstandortfaktor dann auch noch verstärkt herausarbeiten kann in der Umsetzung. Aber man wird sehen.
Eins scheint sicher zu sein, dass die FPÖ nicht einer nächsten Regierung angehören wird in Wien. Alle anderen schließen das aus. Es ginge sich auch nur eine Koalition mit der SPÖ aus, aber das will auch
muss nicht. Man gelassen sehen, ja. Das kann, aber eines muss man sagen, man müsste einmal schauen, schon wie glücklich und was sich wirklich in den Gemeindebauten abspielt. Wir tun so, als ob das alles wunderbar wäre, aber wenn Sie dort sind und wenn Sie Freunde haben, die dort wohnen, die einem berichten, was sich dort tagtäglich abspielt, und zwar wegen des Konflikts mit Zugewanderten, die dort vornehmlich ihre Wohnungen kriegen und auch mit alteingesessenen Migranten, die natürlich diese Gutes, die jetzt die Migranten bekommen, nicht bekommen haben. Also sie haben hier eine absolute soziale, manchmal direkt Kampfsituation in den Innenhöfen und bei den Spielplätzen im Gemeindebau. Und zwar nicht nur zwischen einzelnen Ethnien, sondern es ärgert die, die was gemacht haben, dass die, die jetzt nichts machen, und das sehen ja die Nachbarn, wenn einer nur da sitzt, ja, und Fernsehen tut den ganzen Tag und der andere paravert als Taxichauffeur oder sonst irgendwas in einem Restaurant und so weiter. Also es gibt hier Spannungen, muss man einmal sagen. Es gibt Spannungen durch die Migration. Das ist das Erste. Und diese Spannungen leben sich aus innerhalb der Gemeindebauten. Und das muss man wirklich sehen.
Es ist nicht so wie die Gemeindebau habe als
Sie. Ja, ich habe auch Freunde, Sie werden es nicht glauben. Ja.
Und ich muss Ihnen sagen, es gibt Probleme. Es gibt Probleme, aber dort, wo Sie die Leute kennen, die Nachbarn, die kommen miteinander aus. Dort hast du dann, die wissen, die kennen einander, passen auf die Kinder auf die Katze, auf die Hunde. Also trotz der Probleme, man soll das nicht so groß sehen.
Nein. Ja,
also ich glaube, ich bin den Gemeindebau und die Menschen, Leute dort.
Also man soll nicht immer glauben, dass man das alles nicht merkt. Ja? Und wenn die Grünen mit ihren visuellen Träumen kommen, also wie schön der Gürtel war, noch um Anno dazumal 1900.
Gut, aber das führt uns jetzt zu weit. Ich glaube, wir haben schon kapiert, dass sie die Grünen
wollen
sie nicht wollen.
Als das ist ein Linksruck ungeheuerlich. Also ich hoffe, dass es entweder mit der ÖVP machen kann oder schlechtestenfalls mit den Neos. Ne? Oder besser.
Okay, der Gürtelpool kriegen wir keinen mehr, hoffentlich. Swimmingpool am Gürtel kriegen wir hoffentlich keinen.
Gut, da seid ihr euch am Ende, glaube ich, alle noch einig. Das ist ja gut. Wir wissen, wir haben jetzt auch eine Einigkeit zwischen Heidi Glück und Ursula Stenzel. Eine nur indirekte und nur in einer Frage, dass sie sich offenbar rot-schwarz wünscht. Und der Joe Kallinger hat dezent quasi alles offen gelassen. Ich danke der Runde für diese Analyse und Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm gleich weiter. Bleiben Sie dran.